Guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt haben wir 9 Uhr. Wir hatten vorher 7 Uhr, als ich diese Folge aufgenommen hatte und die war echt gut. Und dann ist mein Computer einfach neu gestartet von alleine und die ganze Audio war weg. Ich versuche es einfach nochmal so wiederzugeben und schauen wir mal. Also ich hatte die letzten 3 Tage extrem viele Überstunden gemacht und bin dann gestern einfach nach Hause gekommen um 19.30 Uhr. Hab mich in die Jogginghose geschmissen und bin ins Bett gegangen und hab bis heute Morgen 7 Uhr geschlafen. Und dann hatte ich dort einen Traum gehabt über einen Menschen, der mir sehr viel bedeutet hat in meiner Vergangenheit, der mich auch geprägt hat oder auch die Beziehung mich sehr, sehr geprägt hatte. Und wo ich einmal im Jahr darüber nachdenke, ob ich ihm vielleicht schreiben sollte und mich dafür entschuldigen, dass ich damals in meiner Hardcore-Borderline-Phase ein Arschloch war zu ihm. Aber dann denke ich mir so, naja, egal, er ist jetzt verheiratet, er hat seinen Traum erfüllt von Heirat und ja, Vater eines Kindes zu sein. Warum sollte ich jetzt nach 15 Jahren mich melden? Das würde nur mir tatsächlich gut tun, vielleicht. Und nicht ihm, also irgendwelche alten Pflaster aufzureißen. Ist jetzt auch nicht so das Wahre, aber ja, der Traum war auch total irre und dadurch, dass ich aufgewacht bin, dachte ich mir, ich rede einfach heute mal über diese Beziehung, die mich auf jeden Fall sehr mitgenommen hatte, mich irgendwo auch verändert hat und an der ich glaube, dass ich seitdem verflucht bin, weil als ich ihm damals das Herz gebrochen habe und mit ihm Schluss gemacht habe, habe ich das Gefühl, dass seitdem ich nur noch schlechte Beziehungen habe. Also entweder hat er mich verflucht oder das Universum hat mich verflucht, aber irgendein Fluch lastet auf jeden Fall auf mir. Ja, der Traum an sich war richtig irre. Ich habe irgendwie geträumt, dass ich den zufällig irgendwo wieder getroffen hätte und er war voll erstaunt, er wusste überhaupt nicht, was abgeht. Ich war damals ja auch, außerhalb meines Traumes jetzt, also in der Realität, ich war seine erste Freundin, ich war seine große Liebe. Und naja, auf jeden Fall in diesem Traum hatten wir uns irgendwie wiedergesehen und dann wusste ich aber ja, dass er eine Frau hat und ein Kind. Und später saßen wir dann irgendwie im Auto zu dritt alle mit anderen Menschen. Das war irgendwie ganz awkward. Ich wusste nicht so genau, ob sie weiß, wer ich eigentlich bin oder ob ich einfach nur eine Fremde war. Und dann am Ende wurde es noch viel awkwarder. Also dann lagen wir dann irgendwie zu dritt im Bett und er ist dann unter die Bettdecke gegangen und we don't judge, we just listen, damit es ganz klar ist hier. Er ist dann unter die Bettdecke gegangen und hat mich oral geküsst. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht so, Alter, deine Frau liegt hier noch nebendran. So, man hört doch das Schmatzen. Und dann, damit sie das Schmatzen nicht hört, habe ich angefangen, ihre Brüste zu küssen. I don't know why I did this. Aber es war ein ganz skurriler Traum. Ganz skurril. Und ich bin aufgewacht und er war in meinem Kopf präsent. Und jetzt muss ich all das nochmal neu aufnehmen, weil meine Aufnahme einfach verloren gegangen ist. Das ist sehr, sehr schade. Ich hatte insgesamt schon 30 Minuten aufgenommen. Aber gut, ich versuche, das alles genauso hinzukriegen, wie ich es auch davor hingekriegt habe. Immerhin ist es ja eine Erinnerung, also wird sich da ja auch nicht sehr viel verändern. Ja, worum wird es denn in dieser Geschichte gehen? Es geht um tragische Liebe. Aber eigentlich geht es darum, dass ich ja seit 16 Jahren Schuld- und Schamgefühle in mir trage. Ich kann es einfach nicht loslassen. Das ist ein Thema, was ich mit sehr, sehr viel Reue in mir trage. Und ja, ich erzähle jetzt einfach mal, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe ihn kennengelernt im Jahr 2009. Ich habe damals bei meinen Großeltern gelebt, aber ich glaube, zu dem einen Zeitpunkt, als ich ihn kennengelernt habe, muss ich irgendwo anders gelebt haben, weil meine Großeltern waren sehr, sehr streng mit mir. Und obwohl ich schon 19 Jahre alt war, durfte ich gar nicht ab 22 Uhr rausgehen. Und bei Freunden übernachten war auch sowas von out, weil ja, das, meine Großeltern waren einfach aus einer anderen Zeit, die haben das nicht so als normal gesehen. Und ich glaube, naja, im Endeffekt haben sie auch noch nie ein Mädchen erzogen. Da waren die ja natürlich, oder mein Opa war auch da sehr, sehr streng oder sehr fürsorglich, je nachdem, wie man das beschreiben möchte. Auf jeden Fall habe ich Swavek, so hieß er. Eigentlich soll man ja Namen verändern, aber diesen Namen verändere ich nicht, weil man wird ihn ja eh nicht finden. Also glaube ich zumindest. Ich habe ihn damals in einem Club gesehen. Ich war mit Freundinnen feiern und habe ihn gesehen. Da war er schon angetrunken. Aber ich fand ihn einfach irgendwie niedlich. Der war so süß. Der war ich weiß nicht, obwohl da mega viele Mädels auf ihn abhängen, war der nicht so ein Player, sondern irgendwie höflich, ein bisschen auch desinteressiert und weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich wollte ihn ansprechen, aber dann habe ich mich nicht getraut und dann habe ich gesehen, dass er schon irgendwie betrunken davon getorkelt ist und dann dachte ich mir so, scheiße, jetzt ist er weg und ich habe meine Chance nicht genutzt. Und habe dann aber Freunde von ihm getroffen und habe mit denen dann so, ja, Trinkspiele, Rätselspiele machen müssen, um seinen Namen zu erfahren. Was sehr, sehr schwierig war, weil sie mich sowas gefragt haben wie, ja, welcher Autor oder wessen Bücher werden im Abitur in Polen ganz oft benutzt? Und ich meine, ich bin in Deutschland aufgewachsen, also konnte ich diese Frage überhaupt nicht beantworten. Und dann haben meine Mädels dafür geantwortet und dann bei jeder falschen Antwort musste ich irgendwie trinken und dann habe ich irgendwie den Namen dann aber am Ende herausgefunden und habe ihn dann bei einer Seite gefunden, die in Polen damals recht bekannt war, so ähnlich wie Wer kennt wen in Deutschland. Und ich wusste aber nicht so genau, was schreibe ich dem jetzt, weil ich habe ja nicht ein Wort mit ihm gesprochen. Aber dann ist mir halt so eingefallen, na gut, er war ein bisschen angetrunken, sprich, du könntest jetzt egal was schreiben, er wird sich eh vermutlich gar nicht erinnern. Also habe ich irgendwie geschrieben, so hey, du bist mir aufgefallen und es kam aber leider nicht zum Gespräch, weil du schon davon gegangen bist oder irgendwie sowas. Also es klang so, als hätte ich mit ihm gesprochen. Er müsste wissen, wer ich bin, aber weil er so betrunken war, ist schon ein bisschen manipulativ eigentlich, wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke. Aber egal, we listen, we don't judge. Naja, auf jeden Fall hat er dann geantwortet, meinte dann so, hey, sorry, ich kann mich überhaupt nicht an dich erinnern. Und meinte, okay, kein Problem. Haben wir auch gar nicht miteinander gesprochen. Aber wir haben uns dann zu einem Treffen verabredet. Und ich weiß, beim Schreiben war ich noch nicht so ganz überzeugt davon. Klar, für ihn war ich auch eine fremde Person, an die er sich nicht erinnern konnte. Also der wusste wahrscheinlich auch gar nicht, wo oben und unten ist. Und wir hatten uns irgendwie auf eine Uhrzeit verabredet. Und dann war ich bei meinem Stinke-Opa, also so ein Opi, den mag ich nicht. Den nenne ich mal so den Krabsch-Opa, weil mich dann immer so als Kind bekrabbelt hat und dann immer gesagt hat, nur Hunde mögen Knochen. Das ist mir ein Arschloch. Ja, aber da war ich den besuchen, natürlich nicht freiwillig, sondern aus familiären Verpflichtungsgründen. Und er hatte da so ein Gästezimmer und ich weiß, dass ich in diesem Gästezimmer auf und ab gegangen bin und die ganze Zeit gewartet habe, wann es soweit ist. Ja, um 16 Uhr hatten wir uns sozusagen verabredet und ich lief dieses Zimmer auf und ab und habe die Stunden, Minuten abgezählt. Und als es dann soweit ist, war nichts. Er kam nicht. Und ich weiß, dass ich da unglaublich traurig war. Mein Herz ist einfach zerbrochen, wie ein Herz einer 19-Jährigen zerbrechen kann, die absolut nicht Selbstliebe in sich trägt und eigentlich auch nur voll am Arsch ist mit allem drum und dran. Ja, und hab mich dann auch gar nicht mehr bei ihm gemeldet, weil ich wollte mir nicht die Blöße geben. Ich dachte, dass ich ihm noch schreibe. Also ich habe ihm zumindest noch geschrieben, so hey, wo bist du? Und er hat auch nicht reagiert, also auch gar nicht geantwortet. Und dann dachte ich mir so, okay, krass, dass ich so schlechte Menschenkenntnisse habe, das hätte ich nun mal nicht gedacht. Aber tatsächlich, einen Tag später, kam dann von ihm die große Entschuldigung, dass er eine Autopanne hatte und dann auch noch sein Akku leer gegangen ist und er meine Nummer nicht auswendig konnte, dass er von seinen Freunden aus hätte schreiben können. Deswegen tut es ihm unglaublich leid. Und vielleicht habe ich ja trotzdem noch Lust auf ein zweites Treffen. Und ich war nicht so ganz sicher, ob das so wirklich ehrlich gemeint war. Ich war da auch sehr verunsichert und halt auch nicht wirklich sehr selbstbewusst und habe auch geschrieben natürlich, dass ich schon traurig bin. Und er hat irgendwie gesagt, er war sich gar nicht bewusst, dass ich mich so auf dieses Treffen freue, dass das nicht seine Art ist und dass wir gerne was zusammen machen könnten. Und dann haben wir uns für Kino entschieden. Und ich finde, Kino ist jetzt nun wirklich nicht der beste Spot für ein erstes Treffen. Außer man ist introvertiert. Wenn du zu den introvertierten Menschen dazu gehörst, dann ist Kino als erstes Treffen für ein Date perfekt. Denn du musst nicht reden, was introvertierten Menschen sicherlich ein bisschen schwieriger fällt. Für meinen Fall war es eigentlich ganz gut, dass wir im Kino uns getroffen haben. Ich bin zwar extrovertiert, aber er war unglaublich schüchtern. Also er war so schüchtern, er konnte seinen Mund nicht aufmachen. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass er schüchtern ist. Ich dachte die ganze Zeit, er ist einfach komplett desinteressiert an mir. Das fing so an, wir haben uns getroffen und wir waren dann so, hey. Da kam irgendwie so eine super awkward, schüchterne Umarmung. So, hey. Die erste Berührung sozusagen. Und dann holte er eine Kinder-Bueno-Packung raus und meinte so, hey, ja, als Entschuldigung, weil ich gesagt habe, dass das meine Lieblingssüßigkeiten sind. Genau. Und damit war so ein bisschen das Eis gebrochen. Dann haben wir uns die Tickets gekauft und der Film hat aber erst eine halbe Stunde begonnen, weil wir wollten irgendwie eine halbe Stunde davon dann noch miteinander reden. Und dann saßen wir auf dieser Sitzbank und haben uns angeschwiegen. Es war unglaublich unangenehm. Also ich bin wirklich extrovertiert. Mir fallen wirklich viele Themen ein. Aber wenn jemand nichts von sich gibt, wenn jemand wirklich einfach komplett still da sitzt, dann fällt es sogar mir schwer, ein Thema anzufangen. Also mein Kopf war plötzlich leer. Wirklich absolut leer. Ich wusste überhaupt nicht, was ich ihn hätte fragen können. Also ich war so wie, und spielst du ein Instrument? Und er, nein. Und damit war das Gespräch auch durch. Und ich so, okay. Schönes Wetter. Ja, schönes Wetter. Ja, wobei gestern hat es geregnet. Okay. Und dann hat er mich irgendwie gefragt, ja, also welche Schulsysteme gibt es denn in Deutschland? Und ich so, oh mein Gott, ja, also es gibt die Hauptschule und dann gibt es die Realschule und das Gymnasium. Aber zwischendurch gibt es auch noch die Berufsfachschule oder eine Berufsschule. Und leider war ich zu schnell mit dem Thema und dann war es nach 5 Minuten auch vorbei. Und er war dann so, ah, ja, interessant. Und ich war so, ja, interessant. Okay, ja, cool. Okay, und wie geht's dir? Ja, auch gut, okay. Also das war unfassbar unangenehm und ich habe gedacht, oh nein, also nee, den möchte ich nicht mehr wiedersehen. Lass einfach dieses Date schnell hinter sich bringen. Und ich habe mich wirklich gefreut, als der Kinofilm begann. Dann mussten wir nicht miteinander reden und wir hatten aber, weil wir ganz, ganz cool waren und mutig, hatten wir uns einen Pärchensitz geholt. Also einen ohne Armlehne dazwischen. Und irgendwann, irgendwo im Film, ich weiß auch gar nicht, was für ein Film das war. Ich weiß, es war so eine Rom-Com, aber die habe ich vergessen. Habe ich mich dann getraut und mich an seine Brust gelehnt mit meinem Kopf. Und das war die ungemütlichste Position, die ich mir hätte auswählen können. Ich habe direkt einen Krampf im Nacken bekommen. Mein Hals wurde komplett steif. Irgendwas hat mich in die Rippe gedrückt. Aber ich dachte mir, egal. Ich bleibe jetzt genau in dieser Position, weil was soll ich denn sonst machen? Und in diesem Moment, als ich meinen Kopf auf seine Brust abgelegt habe, habe ich seinen Herzschlag gehört. Pam, 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 pam. War, glaube ich, auf 180 oder vielleicht auch 120, ich will es jetzt auch nicht übertreiben, aber es war unglaublich schnell. Und da habe ich dann gemerkt, Wahnsinn, der ist nervös, weil so ein abgekaterter Typ, der sich nicht für dich interessiert, der würde ja jetzt nicht so einen Herzschlag haben, nur weil du deinen Kopf auf seine Brust legst. Und bei ihm ging da also wirklich ein Ballerkonzert vom Allerfeinsten. Und dann hat er so ganz awkward seinen Arm um mich gelegt. Und dann war sein Herz noch schneller. Und dann war das die ungemütlichste Position. Aber wir sind darin verharrt. Zumindest 10 Minuten, bis wir dann beide gesagt haben, okay, das ist ganz schön ungemütlich, ja, okay. Dann haben wir uns wieder losgelassen. Es war so ganz unschuldig und super süß. Aber dann, als der Kinofilm vorbei war, sind wir zurückgegangen in unser Schweigen, leider. Und dann hat er mich heimgebracht, weil ich musste ja um 22 Uhr spätestens zurück. Meine Großeltern wussten, dass ich auf einem Date bin, aber wie gesagt, natürlich, die sind nicht mit einem Mädchen aufgewachsen. Die haben sich Sorgen gemacht, ich bin da mit irgendeinem Typen unterwegs. Und ja, auf jeden Fall standen wir dann vor meiner Haustür. Und ich habe mir gedacht, so, boah, wenn das Date jetzt so vorbei ist, dann werde ich diesen Menschen nie wiedersehen, weil das hat irgendwie, also, das Eis ist noch nicht so ganz geschmolzen. Und dann habe ich gesagt, ey, hast du Lust, noch irgendwie was essen zu gehen vielleicht? Und er so, ja, klar, können wir machen. Und dann sind wir, obwohl wir eigentlich schon vor meiner Haustür waren, wieder zurück in die Stadt gefahren und noch so ein bisschen die Zeit gereizt, alles auseinandergezogen, wie es nur so möglich ging, wie so ein 10-Kaugummi. Und sind dann in Polen in so ein Mackquack, heißt die Pommesbude, und haben uns da irgendwie so Pommes geholt. Da haben wir auch noch nicht so groß viel geredet, weil wir ja am Essen waren, ganz klar. Ja, und dann aber auf dem Rückweg, vielleicht war er einfach hungrig, hat er so ein bisschen mehr angefangen, aus sich herauszukommen und hat ein bisschen mehr von sich erzählt. Und in der Zeit hat schon mein Opa angefangen, mich anzurufen. Wo bleibst du? Du sollst sofort nach Hause kommen. Und ich so, ja, ja, wir sind jetzt schon auf dem Weg. Und er fährt mich jetzt nach Hause, alles gut. Und dann saßen wir vor dem Fenster meiner Großeltern im Auto und haben miteinander angefangen zu reden. Und das war spannend und ich wollte nicht gehen. Und ich wusste, dass ich mega den Anschluss kassiere von meinem Großeltern, weil mein Opa hat mir schon 5 SMS hintereinander gesendet. Und ich habe zu ihm dann noch gesagt, irgendwie, wir sitzen hier im Auto vor dem Fenster, du kannst doch rausgucken, ich bin doch so gut wie zu Hause. Bitte, es ist gerade so gut. Ich möchte jetzt noch nicht gehen. Und mein Opa hat aber natürlich die Grenze gesetzt, ich soll jetzt sofort nach Hause kommen. Und dann habe ich einfach mein Handy ausgemacht. Ich weiß, das macht man nicht, aber ich war 19 und der Junge hat endlich seinen Mund geöffnet. Und ja, so ist das halt mit 19-jährigen rebellischen Mädchen oder Menschen. I don't know. Ja, und dann hat er mir geäußert, dass er so überwältigt war von meiner Erscheinung, dass er überhaupt nicht es geschafft hat, seinen Mund zu öffnen und sich die ganze Zeit im Kopf Gedanken gemacht hat, dass ich ihn ja auf gar keinen Fall mehr wiedersehen möchte, weil er schafft es ja nicht zu reden. Und ich fand die Erklärung so niedlich. Und dann habe ich ihm dann zum Abschluss einen Kuss auf die Wange gegeben.
Und dann waren wir beide voll.
Ja, ich weiß nicht. Dann hat es bei uns beiden ganz schön doll geklopft. Und dann hat er gefragt, ob er dann noch einen Kuss auf die Wange bekommen darf. Naja. Und dann sind wir irgendwie schmusen gegangen auf die Rückbank. Also wirklich nur schmusen, nicht irgendwie crazy Daisy Sachen mit Genitalien aneinander irgendwas. Nee, nee, nee. Wirklich einfach nur ein bisschen schmusen. Anyways, er war 23 und ich war 19. Ach, war süß. Schöne Erinnerung auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall bin ich dann nach Hause gegangen. Ich bin eigentlich nach Hause geschwebt und habe den Ärger meines Lebens bekommen von meinem Opa. Oh mein Gott, der war so enttäuscht von mir. Der Lieblingsspruch von Großeltern oder Eltern. Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Das tut viel mehr weh, als sauer zu sein. Nun ja, aber danach waren wir irgendwie, ach so, und dann hat er mir noch erzählt, aber dass er irgendwie zu seinen Eltern erstmal fährt und erstmal 2 Wochen weg ist. Na, egal. Auf jeden Fall hat sich das dann ziemlich schnell entwickelt. 2. Treffen, 3. Weiß gar nicht mehr, wie viele Treffen. Wir waren einfach zusammen. Meine Großeltern haben ihn geliebt. Sie haben mir danach alles verziehen. Wenn sie wussten, dass ich mit ihm unterwegs bin, durfte ich alles machen. Ich hatte jegliche Freiheiten gehabt. Als es dann später mal vorbei war mit uns, musste ich mir von allen Seiten, also nicht nur von meinen Lieblingsgroßeltern, sondern auch von anderen Großeltern, von meiner Mutter, ich musste mir von meinem Vater, also von meiner eigentlich gesamten Familie anhören, dass ich den größten Fehler meines Lebens gemacht habe und mich von diesen Menschen getrennt habe. Ja, also das, wie dumm ich denn damals gewesen wäre. Ich sag so, ich war nicht dumm, ich war psychisch am Ende und ich hätte diesen Jungen mit in meinen Abgrund reingezogen. Man kann es von außen anders betrachten, aber ich weiß, wie ich in dieser Beziehung war. Er hätte mir die Sterne vom Himmel holen können und ich hätte trotzdem noch gesagt, du liebst mich nicht, weil ich das für mich nicht empfunden habe. Ich konnte mich nicht lieben. Wie sollte ich mich dann lieben können, wenn alle aus meiner Familie, außer natürlich meiner favorite Großeltern, mir immer wieder gesagt haben, dass ich nicht liebenswert bin, dass in mir keine Liebe steckt, dass ich niemals einen Menschen lieben kann und dass niemals ein Mensch mich lieben wird, dass ich irgendwie ein Monster sei. Mein Vater meinte irgendwann zu mir so, ja, guck mal, nicht mal deine eigene Mutter wollte dich haben und hat dich rausgeschmissen. Wie scheiße muss man denn eigentlich dann sein? Dann habe ich ja meine Mutter ja von zu Hause wirklich rausgeschmissen. Dann ist sie irgendwie in die Klinik gelandet und dann hat der Teil, also ihr Familienteil hat mich dann dafür schuldig gemacht, dass ich so ein furchtbarer Mensch bin und so eine furchtbare Tochter, dass ich meine Mutter sozusagen krank gemacht hätte und sie jetzt in einer Klinik ist. Und wenn du über Jahrzehnte anhören musst, dass du scheiße bist, dass du nichts wert bist, dann glaubst du das auch. Und dann kann, egal was für ein wundervoller Mensch kommen, und dieser Mensch kann in dir etwas sehen, was du für dich nicht sehen kannst, du wirst es nicht akzeptieren können. Du wirst immer wieder die Nadel im Heuhaufen suchen. Weil ich mochte mich nicht. Also von Lieben, ganz geschweige, war ich ganz entfernt von. Ja, also Lieben war super weit entfernt. Aber ich mochte mich nicht mal. Ich habe mich abstoßend gefunden. Ich habe mich gehasst. Ich hätte es nicht schlimm gefunden, wenn ich einfach nicht mehr da gewesen wäre. Dieser Mensch, er hat mich geliebt. Was hat er denn in mir gesehen, was ich nicht sehen konnte? Und weil er mich geliebt hatte, weil er mich so toll fand und ich mich aber so scheiße empfunden habe, habe ich immer wieder gedacht, er verarscht mich. Dass er mit mir spielt, dass er irgendwann mal, wenn ich wirklich ihm vertrauen sollte, aus der Ecke springen wird und sagt, haha, oh mein Gott, bist du dumm, verarscht, wer könnte dich denn schon lieben? Und deswegen konnte ich ihn nicht ranlassen. Und wenn es jedes Mal gut lief, also harmonisch und positiv, das hat mir so unglaublich Angst gemacht, dass ich angefangen habe, diese Beziehung zu sabotieren und manipulieren. Ich habe dann irgendwie einen Streit vom Zaun angefangen. Ich habe angefangen, ihn zu beleidigen. Ich habe angefangen, ihn zu erniedrigen. Ich habe ihn genauso behandelt, wie ich zu Hause behandelt worden bin. Und er hat das alles über sich ergehen lassen. Er hat manchmal gesagt so, okay, du hast gerade einfach einen schlechten Tag. Also er war einfach zu gut für mich. Jetzt, so viele Jahre später, würde ich jetzt nicht sagen, dass er zu gut für mich war. Ich bin jetzt auch gut genug. Aber damals war er einfach, ich habe ihn nicht verdient, habe ich das Gefühl gehabt. Es war natürlich nicht alles immer perfekt. Es gab eine Situation, die mich schon auch ein bisschen geprägt hatte, wo ich sage, das hätte vielleicht auch nicht passieren sollen. Also definitiv hätte das nicht passieren sollen. Und da hätte ich mir eine andere oder eine bessere Reaktion, überhaupt eine Reaktion gewünscht von meinem Freund. Und ich glaube, dass die Beziehung auch nicht funktioniert hätte, aufgrund dieser Erfahrung, die ich dann mit seinem Vater erlebt habe. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf seine Familie ein. Er war der jüngste von seinen drei Brüdern, also er war das Nesthäkchen und damit Mamas Liebling. Und seine Mama hat ihn wirklich über alles geliebt und hat irgendwie angefangen, mit mir zu konkurrieren. Also sie hat in mir eine Feindin gesehen, jemand, der ihren Sohn ihr wegnehmen will. Ich wollte das gar nicht sein, also ich wollte auch gar nicht in diese Rolle hüpfen, aber bin es scheinbar. Und jedes Mal, wenn Zwarweg dann zum Beispiel gesagt hatte, ja, Paulina hatte heute irgendwie was Leckeres gekocht, hat dann seine Mutter gesagt, also besser als ich kann sie sicherlich nicht kochen. Und Schätzelein, mein Hackbraten ist viel leckerer, den liebst du doch so gern, weißt du was, ich koche ihn dir einfach heute. Ich war so, okay. Also, meine, du hast diesen Jungen 9 Monate in dir getragen. Du hast ihn erzogen über 23 Jahre lang. Ich habe nicht vor, dir diesen Menschen wegzunehmen, aber ich habe ja eine ganz andere Bindung zu ihm. Also all die Mütter, die ihre Liebe zu sehr in ihre Kinder reinschmeißen, wo sie dann, also das ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt. Ich habe bei jemanden mal gesehen, die Person hatte gepostet, dass sie ihr Kind so sehr liebt, dass es sie schmerzen wird, wenn ihr Kind eines Tages eine andere Frau lieben wird. Dass sie sozusagen ihre Liebe mit ihrem Sohn und der anderen Frau teilen muss. Und ich fand das ein bisschen erschreckend, um ehrlich zu sein, weil ich mir dachte so, wow, die Liebe, die du für dein Kind empfindest, ist ja nicht sexuell und auch nicht romantisch. Das ist eine innere Verbindung von, ja, Familie. Eigentlich solltest du doch glücklich sein und dich freuen, dass du dein Kind so toll erziehst, dass es irgendwann mal in der Lage ist, eine gesunde und schöne Beziehung zu führen mit einem anderen Menschen. Darauf solltest du stolz sein und nicht es aus dem Aspekt sehen, dass du deinen Sohn verlierst an eine andere Frau. Also das finde ich ein bisschen schwierig. Und ich hatte das Gefühl gehabt, diese Mutter hatte mich eben so gesehen, ich würde ihr kleines Schätzelein ihr einfach wegnehmen. Und bei jeder Gelegenheit, die nur möglich war, hat sie das immer wieder präsentiert. Keine Ahnung, er hatte dann irgendwie einen ersten Job gehabt als Immobilienmakler und ich habe ihm dann irgendwie ein schönes Geschenk gemacht und daraufhin musste sie ihm dann auch was schenken. Also er hat ihr gesagt, oh, er wollte irgendwie ihr mitteilen, was ich ihm geschenkt habe und einen Tag später hat sie ein viel teureres Geschenk ihm gegeben und meinte so, ja, nur die Mutter weiß, was für meinen kleinen Schatz das Beste ist. Okay. Bitch. Also ich meine, ich schlafe mit deinem Sohn. So, komm mal runter. Also was ist das Problem? Ich weiß nicht. Also das war sehr schwierig. Und hat sich in sehr viele Sachen auch eingemischt. Und ich weiß, dass es für ihn sehr, sehr schwierig war, da eine Grenze zu setzen. Vielleicht lag es auch an mir. Immerhin ist er jetzt verheiratet. Vielleicht haben die da nicht mehr diese Probleme. I don't know. Auf jeden Fall waren seine Eltern sehr, sehr katholisch. Und in ihrer Wahrnehmung waren wir noch Jungfrauen, denn man schläft ja mit jemandem nur, wenn man verheiratet ist. Und da Zwarberg und ich ja nicht verheiratet waren, war es ja eigentlich nur selbstverständlich, dass wir auch noch nicht miteinander intim waren. In der Theorie zumindest für seine Eltern. Genau. Sprich, wenn wir dann seine Eltern besucht haben, Dann durften wir natürlich auch nicht in einem Zimmer schlafen, sondern mussten in getrennten Zimmern schlafen und am besten auch noch auf einer völlig anderen Etage. Also die hatten ein Haus und ich sollte dann neben dem Schlafzimmer der Eltern schlafen, damit ich schön unter der Kontrolle seiner Mutter bin. Und er schlief halt natürlich dann in seinem Kinderzimmer. Und das gab so Sachen wie zum Beispiel, dass sie mal meine Pillenpackung einfach gefunden hat. Also ich weiß nicht, was die in meinem Rucksack gesucht hatte. Dass sie ungefragt einfach da am Kramen war, aber am nächsten Morgen irgendwie steht sie dann am Frühstückstisch und hält mir so meine Pillenpackung in der Hand und sagt dann, ja, ich habe heute irgendwas ganz Komisches in deiner Tasche gefunden. Möchtest du mir erklären, was die Pillenpackung bei dir so macht? Und ich völlig so, also meine Mutter hat mir das empfohlen, weil meine Periodenschmerzen sind so intensiv und dann hat sie gesagt, Pillen helfen mir dagegen. Und sie meinte so, ach, das ist doch gar nicht nötig. Und dann hat sie Pille für Pille in den Mülleimer geschmissen vor meinen Augen und mir dann Schmerzmittel einfach gegeben. Ah, okay. Aber darüber kann ich noch schmunzeln. Das, was dann wirklich passiert ist, worüber ich nicht so schmunzeln kann, war, dass es eine Familienfeier gab oder irgendeine Feier und die Nachbarn wurden eingeladen und es wurde gut gesoffen. Und scheinbar ist Saufen in Polen ja auch irgendwie so ein Hobby. Also da wird zu jeder möglichen Zeit immer nur gesoffen und ich rede ja auch nicht nur vom Bier, sondern wirklich der Wodka rausgeholt und dann manchmal die zweite Flasche. Und als Mann darfst du auch nicht Nein sagen. Also Nein sagen ist uncool in Polen, zumindest wenn es das Trinken angeht, ja? Also bei Familienfeiern müssen die Männer trinken, denn dann sind sie cool. Oder ich weiß nicht, was polnische Männer sich so denken, aber das gehört einfach dazu. Die Frauen werden nicht gefragt, also die Frauen sind von dieser Regel ausgeschlossen, weil es Frauen sind. Ich möchte jetzt nicht sagen schwächere Geschlecht. Ich hoffe nicht, dass in Polen so gedacht wird, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass genau so gedacht wird. Aber ja, sie sind einfach viel zarter und deswegen können sie natürlich nicht so viel Wodka vertragen wie die Männer. Die Männer sind ja so stark und oh mein Gott, hart und Und dann musst du trinken, weil es einfach unhöflich ist, dem Gastgeber auch Nein zu sagen. Also du darfst nicht auf dein Limit hören. Für die Gesellschaft einfach trinken. So, bis zur Ohnmacht. Das ist etwas, was ich in Polen nicht so gut finde, weil ich glaube, dass alle dort in Polen, zumindest die Männer, ein großes Alkoholproblem haben, weil es einfach so kultiviert ist. Weihnachten, Ostern, gerade Ostern. Also in meiner Familie war es damals so an Ostern, Osterfrühstück, da wurde schon Wodka gesoffen. Um 9 Uhr morgens, dann wurde einer nach dem anderen geschüttet. Und du konntest nicht Nein sagen. Du musstest mittrinken, um zu zeigen, ob du ein echter Mann bist. Also, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall hatten sie dann diese komische Feier gehabt und sein Vater hat Gitarre gespielt und so ein bisschen entertained und natürlich auch gut eingetrunken. Sławek ist dann irgendwann schlafen gegangen und ich auch im Nebenzimmer seiner Eltern. Und als ich dann im Bett lag, irgendwann nachts, hat sich die Tür geöffnet. Und sein Vater stand lallend und schwankend im Türrahmen. Alina, schläfst du? Schläfst du schon? Und ich dachte mir so, ach du Scheiße, was macht er? Was macht dieses besoffene Wrack in diesem Zimmer bitte, ja? Sie predigen, die sind so katholisch und was auch immer. Was macht er hier in diesem Zimmer? Mir war das so unfassbar unangenehm. Ich war 19 Jahre alt. War mit seinem Sohn zusammen. Digga, verpiss dich aus dem Zimmer. Aber ich war natürlich damals nicht selbstbewusst. Also habe ich versucht, höflich zu sein. War so, nein, nein. Also nicht nein, nein, ich schlafe nicht, sondern nein, nein, ich möchte nicht mit ihm tanzen, denn er hat mich die ganze Zeit zum Tanzen aufgefordert. Und er hat mein Nein auch nicht so ganz akzeptiert und hat dann mir die Bettdecke weggezogen und an meinem Arm angefangen zu zerren. Und immer wieder gesagt, ach komm, ein Tanz, ich bin aber doch so eine schöne Frau. Und ich die ganze Zeit, bitte, ich möchte nicht, danke, ich möchte schlafen gehen, bitte gehen Sie doch einfach aus meinem Zimmer raus. Und in diesem Moment ist die Mutter aufgetaucht. Also die hat die Szene zumindest gesehen, dass ihr Mann mich an meinem Arm gezogen hatte. Und ich hatte gedacht, wow, sie rettet mich. Sie kommt, holt ihn raus und rettet mich vor dieser Situation. Aber sie hat ihn geholt, mich angeguckt und mir gesagt, Flittchen. Und am nächsten Morgen saß er da mit seinen getrübten, alkoholisierten, roten Augen am Frühstückstisch. Seine Mutter hat irgendwas vorbereitet, mein Freund saß nebendran. Niemand hat sich entschuldigt. Niemand hat irgendetwas gesagt. Es war unglaublich beschissen. Ich hasse nämlich dieses beschissene, feige Schweigen, das mir das Gefühl gibt, ich hätte was falsch gemacht. Dabei habe ich ja gar nichts falsch gemacht. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Denn das war ja, ich habe Suave geliebt auf meine eigene Art und Weise, wenn ich mich selbst nicht geliebt habe. Und das war seine Familie gerade. Und sein Vater hat eine wirklich gravierende Grenze überschritten eigentlich. Und keiner redet darüber. Keiner entschuldigt sich. Man gibt mir die Schuld dafür. Da war ich sehr enttäuscht von ihm und habe mich gefragt, kann eigentlich eine Beziehung funktionieren, wenn mein Partner nicht zu mir steht? Wenn er seinen Eltern nicht mehr Parole geben kann? Das war schon etwas, das war nicht seine Schuld, aber es sind seine Eltern. Und ich bin seine Freundin, die sich hätte sicher fühlen sollen in diesem Haushalt. Das habe ich nicht. Es hat sich zumindest so etwas geändert, dass wir dann auf der gleichen Etage schlafen durften. Also wir durften nicht im gleichen Zimmer schlafen miteinander, aber zumindest auf der gleichen Etage, weil ich habe mich definitiv nicht so sicher gefühlt, neben dem Schlafzimmer zu schlafen. Aber genau, das hat schon etwas verändert gehabt. So, jetzt kommen wir ein bisschen zum Ende hin. Also zum Ende, das wird wahrscheinlich noch eine halbe Stunde dauern. Ich erzähle das ja alles sehr detailliert. Am Ende war es ja dann so, dass ich auf einer Schauspielschule in Köln angenommen worden bin und dann war es für mich klar, okay, ich werde demnächst ja nach Köln ziehen. Was ist dann eigentlich mit meiner Beziehung? Und ich war damals der Meinung, dass ich Schauspielerin werden möchte, dass das auf jeden Fall mein großer Traum ist und der auf Platz 1 steht und meine Beziehung halt auf Platz 2 steht. Für ihn war es wichtig, dass er auf Platz 1 steht und alles andere dann auf Platz 2. Sprich, da hatten wir schon unsere ersten großen Konflikte, weil er gesagt hatte, er wäre bereit, für mich nach Deutschland zu ziehen, sein Leben umzuändern, eigentlich eine neue Sprache zu erlernen, aber nur, wenn ich ihm verspreche, dass er Priorität 1 ist. Und das konnte ich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht war ich zu dem Zeitpunkt egoistisch. Vermutlich war ich egoistisch, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht. Ich habe diesen Traum und ich möchte für diesen Traum hinarbeiten. Und ich kann dir nicht versprechen, dass du meine Priorität 1 bist, weil momentan ist es, meinen Weg im Leben zu gehen. Und ich freue mich, dass du dabei bist und ich möchte dich an meiner Seite haben, aber ich kann dir nicht sagen, dass du auf Platz 1 bist. Du bist auf Platz 2 in der Hinsicht. Deswegen hat er gesagt, zieht er nicht mit mir, er bleibt in Polen. Er hat sich schon mit 23 gewünscht, dass, er wollte schon Familie gründen. Und ich war noch gar nicht so weit an Familie. Ich hatte psychische Probleme, konnte mit mir selber nicht klarkommen. Ich hatte Probleme mit Selbstverletzungen und Suizidvorfällen. Wie soll ich denn da daran denken, jetzt ein Kind aus mir rauszupressen? Wie soll ich denn eine gute Mutter sein, wenn ich nicht mal eine gute Mutter für mich selbst bin? Das ging einfach nicht. Wir haben es versucht. Ich bin ja dann nach Köln gezogen. Er hat mich dabei begleitet, indem er mit mir den Umzug gemacht hatte. Und ich habe dann einfach festgestellt, wie unterschiedlich unsere Leben dann sind, ja, weil seine Mutter hat ja immer für ihn gekocht. Er hat dann immer diese kleinen Tupperdosen mit ganz viel Essen bekommen und ich musste immer alles alleine machen. Ich musste für mich selbst sorgen. Es gab niemanden, auf den ich irgendwie zurückweisen konnte, wo, wenn alles schief läuft, dass ich sage, okay, da ist noch jemand. Okay, klar, meine Großeltern waren da, aber die waren halt auch jetzt nicht ständig da und die waren in Polen. Und deren Hilfe sah so aus, dass sie gesagt haben, naja, du kannst ja immer noch bei uns wohnen. Und sorry, aber ich will doch nicht bei meinen Großeltern wohnen mit 19 oder auch mit 20 und mich an deren Regeln halten, zumal die kein richtiges Zimmer für mich. Also ja, man hätte das Zimmer vielleicht so bearbeiten können. Und jetzt, wo meine Großeltern tot sind, natürlich denke ich manchmal, scheiße, hätte ich das vielleicht mal gemacht, hätte ich mehr Zeit mit ihnen verbracht. Aber das passte mir einfach nicht. Ich war nicht für Polen gedacht. Meine Sprache war Deutsch. Auch wenn ich in Polen geboren bin, war ich mehr Deutsch als Polnisch. Und genau, also ich bin dann da hingezogen und wir haben uns dann hin und wieder mal besucht. Also er hat mich dann besucht und das war natürlich eine extrem lange Reise. Das waren fast 8 Stunden Fahrt. Das kannst du halt auch nicht jedes Wochenende machen. Also hat man sich so einmal im Monat vielleicht gesehen und da haben wir schon sehr dran gelitten. Ich glaube, er hat deutlich mehr dran gelitten als ich, weil ich ja ständig was zu tun hatte. Ne? Eine neue Welt, Schauspielerwelt und Köln, Großstadt. Ich als 19-Jährige in einer Großstadt, völlig alleine. Es waren sehr viele Eindrücke dort. viele Drogenmöglichkeiten, die man hätte auch nicht machen sollen. Und dann hatte ich so psychische Probleme gehabt, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, so, ich kann ihn nicht, ich möchte, dass er frei ist. Frei von mir. Weil ich das Gefühl hatte, ich habe es nicht verdient. Ich habe diesen Menschen nicht verdient, weil er war an sich einfach Zucker. Er war unglaublich treu, er war liebevoll, geduldig. Also so oft, wie ich ihn manchmal erniedrigt habe und er hat wirklich ja nichts gesagt. Nicht, dass es gerade gut ist, dass er keine Grenzen gesetzt hat. Vielleicht war er ein People-Pleaser, I don't know. Aber er war einfach, er hat mich immer supported. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich verdiene diesen Menschen nicht. Weil ich mich halt komplett scheiße empfunden habe. Und ich gemerkt habe, ich kann ihm nicht das geben, was er will. Und ich weiß nicht, wann ich ihm das geben kann, was er will. Ich weiß nicht, wann ich bereit bin, eine Familie zu gründen. Wann ich bereit bin, sesshaft zu werden. Denn ich war voll in meiner Woo-Area. Ich erkunde die Welt. Ich bin frei von allem. Ich bin rebellisch. Es hat noch nicht mal was mit der Schauspielerei zu tun, sondern ich war einfach losgelöst von allem. Und naja, mit dem Borderline halt auch irgendwie mit einem Fuß immer im Abgrund, so jeder Tag war so intensiv, dass ich nicht wusste, ob ich den Tag überlebe. Ich habe nie ihm erzählt, was passiert ist, weil ich damals ja auch nie das selbst für mich gewusst habe. Also ich habe ihm nicht gesagt, oh, übrigens hat mein Vater mich sexuell missbraucht, weil ich das ja selber nicht wusste. Ich habe gedacht, das wäre normal, weil mein Vater mir ja immer gesagt hatte, dass das normal ist, dass das väterliche Liebe sei. Und wenn ich es für falsch empfinde, dann bin ich die Perverse, dann bin ich das Problem. Und so hat es sich einfach in meinem Kopf eingespeichert. Ja, und dann habe ich vielleicht schon ein bisschen asozial mit ihm Schluss gemacht. Indem ich wusste nicht, wie man anders Schluss machen soll. Gesagt, das funktioniert nicht. Und dann hat er angefangen zu weinen und hat mich jeden Tag angerufen, weinend. Und mal hat er mich angerufen, irgendwie von der Autobahn, dass er sich das Leben jetzt nehmen wird und dass ich doch bitte zu, dass er nicht weiß, wie er ohne mich leben soll. Und dann habe ich mein Festnetz einfach gekappt, dass er mich nicht mehr erreichen kann. Und mein Handy habe ich stumm geschaltet. Und ich weiß, dass es voll assi war, aber ich wusste nicht, wie soll ich denn mit ihm Schluss machen. Dann war es plötzlich, dass er gesagt hat, können wir uns nicht noch ein letztes Mal sehen und dann machst du Schluss. Noch ein letztes Mal kuscheln. Ich möchte dich noch einmal in meinem Arm halten. Und ich habe gesagt, nee, das geht nicht, das wird doch noch mehr wehtun. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, ich liebe dich einfach gar nicht. Also ich habe gelogen, ich habe gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Ich wusste, dass das unglaublich schmerzhaft sein wird. Ich wusste nicht, wie ich es anders machen soll. Ich sage nicht, dass es richtig war und ich möchte auch nicht sagen, dass es falsch ist. Ich möchte das eigentlich gerade gar nicht bewerten. Ich glaube schon, dass es deutlich bessere Möglichkeiten gäbe, Schluss zu machen. Ich dachte, wenn ich ihm jetzt einmal richtig doll wehtue, dann geht er halt, damit er nicht bei mir bleiben muss. Und seine Freunde haben dann, es gab dann irgendwie, war Silvester 2010. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob ich schon direkt, als ich nach Köln gezogen bin, oder war es 2011? Nee, das kann schon sein. 2010 bin ich ja im Juli nach Köln gezogen. Und ich denke mal, dass Silvester dann habe ich mich getrennt, also kurz davor. Ja, und seine Freunde haben ihn dann versucht aufzumuntern, haben ihn auf eine Party eingeladen und da hat er seine jetzige Frau kennengelernt. Also der ist schon so lange mit ihr zusammen, das ist seine zweite Frau. Die Art zusammen, wie wir halt auseinander sind. Ne? Fast 16 Jahre. Mit ihr hat er dann direkt das Kind und das Leben, was er sich immer gewünscht hatte. Ein Zufall, dass sie ein bisschen ähnlich aussieht wie ich. Könnte ein Zufall sein. Nicht natürlich komplett wie ich, aber schon der Typ ist gleich geblieben. Und am Anfang hat er mir noch viel geschrieben, bevor er sie kennengelernt hatte. Er meinte dann immer, ich bin für dich da, wann immer du mich brauchst, bin ich für dich da, du kannst mir immer schreiben. Dann habe ich von der Freundin erfahren, dass er mit einer anderen Frau gesehen worden ist. Dann habe ich ihm geschrieben, hey, hast du eine neue Freundin? Und er meinte so, ja, vorher weißt du das, ich wollte nicht, dass du das auf diese Art und Weise erfährst. Aber ja, er hat jetzt jemanden neuen. Dann habe ich gesagt, ich wünsche euch alles Gute, ne? Ich hoffe, du wirst glücklich. Und scheinbar ist er ja glücklich. Und all diese ganzen News, dass er ein Kind hat oder was auch immer, das weiß ich nur, weil sie ein Instagram hat, der öffentlich ist. Und ich da ab und zu mal einmal im Jahr immer so gucke, was so abgeht bei denen, wie happy die sind. Und dann überlege ich, guck mal, das hätte mein Leben sein können, wenn ich nicht so abgefuckt gewesen wäre. Wenn ich einfach ein anderes Leben gehabt hätte, könnte ich diese Person sein. Nichtsdestotrotz denke ich oft an ihn, vielleicht so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr. Und habe immer Lust, irgendwie zu schreiben, mich zu entschuldigen. Es gibt einfach nichts zu sagen, was soll ich denn da sagen? Ich glaube, so eine Entschuldigung wäre auch eher nur für mich gut, weil bei ihm, ich glaube nicht, dass er auch nur einen Gedanken an mich verschwendet. Bin mir nicht sicher. Ich wüsste nicht, warum. Ich hätte ihm am liebsten gerne erzählt, dass meine Großeltern gestorben sind, weil er sie ja auch kennengelernt hat und er sie auch ganz, ganz toll gefunden hatte. Aber das mache ich nicht. Ich kann nicht in ein anderes Leben reingrätschen und auch vor allem nicht nach so vielen Jahren. And that's it. That was the story. Ja, und seitdem, seit dieser Beziehung, die 2010 endete, hatte ich nur noch schlechte Beziehungen gehabt. Also wirklich. Entweder haben mich seine Freunde verflucht. Oder er. Oder ich weiß nicht. Oder vielleicht bilde ich mir das ein und weil ich mir das aber so oft einrede, habe ich mich selbst damit verflucht. Ich kann es nicht erklären. Aber ich weiß, dass das die richtige Entscheidung war, mich von ihm zu trennen. Vielleicht nicht die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, aber es war die richtige Entscheidung, denn ich hätte ihm niemals das Leben geben können, welches er sich gewünscht hat. Auch war ich halt einfach nicht ready dafür. Und here we are. Am Montag habe ich Geburtstag, also am 15. Juni. Ich werde einfach 36. Ich hätte niemals gedacht, so alt zu werden, wenn ich auf mein Leben zurückblicke. Und ja, ich glaube, das bleibt mir auch mal übrig, dass ich ab und zu immer wieder mal ein bisschen bei ihm gucken werde und mich für ihn freue. Heimlich. Mit natürlich vielleicht einen ganz kleinen Piekser im Herzen, dass das hätte mein Leben sein können. Wenn ich ein anderes Leben davor hätte. Okay. So, das war jetzt die Geschichte dazu. Was nehmen wir daraus mit? Ja, was nehmen wir daraus mit? Vielleicht hätte es auch alles gar nicht sein sollen. Ich meine, die Situation mit seiner Mutter, die Situation mit seinem Vater, vielleicht waren da auch schon genug Zeichen, dass die Beziehung kein gutes Fundament hätte gehabt. Aber was nehme ich dann jetzt daraus mit? Wir sind nicht mehr die Menschen, die wir damals in der Vergangenheit waren. Jeder von uns macht Fehler und jeder macht etwas, wofür er sich schämt oder sie sich schämt oder nicht gerade unbedingt stolz drauf ist. Aber ein Fehler oder auch, mein Gott, auch 10 Fehler machen uns nicht unbedingt zu einem schlechteren Menschen. Also sofern wir es jetzt als erwachsene Menschen nicht unbedingt das weiter fortführen. Also alles, was in der Vergangenheit passiert ist, ist halt passiert. Das hat irgendwo seine Begründung, nicht Berechtigung unbedingt, aber vielleicht seine Begründung. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich war, aber es ist halt passiert. Das ist kein Urteil über mich. Ich bin nicht mehr so. Und ich arbeite daran, dass es nie wieder mehr passiert. Nachdem ich diese Folge dann gemacht hatte, bin ich so ein bisschen in alte E-Mails reingegangen und habe alte Nachrichten ausgegraben und alte Briefe. Und plötzlich sah die Realität ganz anders aus. Also 16 Jahre lang habe ich mich gegeißelt mit meinen eigenen Gedanken, mich dafür geschämt, für die Version, die ich früher war. Aber meine damalige Version wusste es einfach nicht besser. Sie konnte es damals nicht besser wissen. Sie hatte nicht die Werkzeuge und nicht die Erfahrungen, die ich jetzt als 36-Jährige habe. Sie hatte ganz viel Schmerz in sich getragen und sie konnte mit niemandem darüber reden und auch nicht mit ihm. Denn sie hat immer nur funktioniert, weil sie niemanden verletzen wollte oder weil sie nicht, naja, gut, ich weiß nicht, ob sie jemanden verletzen wollte. Immerhin hat sie ihn ja verletzt, immer wieder mit irgendwelchen ausgedachten Scheiß. Aber das hat sie ja nicht gemacht, weil sie ein bösartiger Mensch ist, sondern weil sie gedacht hat, dass sie keine Liebe verdient. Und ich glaube, viele von uns haben etwas in der Vergangenheit gemacht, worauf sie nicht ganz stolz sind. Und viele von uns haben Fehler gemacht und haben Menschen verletzt und sich selbst verletzt. Das Wichtigste ist, dass mein früheres Ich hatte nicht die Werkzeuge gehabt, um das besser zu machen. Aber sie hat überlebt und dank dadurch konnte ich wachsen. Durch ihr Überleben hatte ich die Möglichkeit gehabt, zu dem Menschen zu werden, auf den sie heute vielleicht sogar stolz wäre. Das mal so vorab. Ich habe tatsächlich ein paar Dinge gefunden in den Nachrichten, die mich immer wieder zweifeln lassen, ob wir tatsächlich so gesund füreinander waren. Ja, er hatte mich geliebt. Aber ich habe festgestellt, er hatte auch enorme Verlustängste und er hatte auch große, große Eifersuchtsprobleme. Also ich habe herausgefunden und naja, was ist herausgefunden? Mir sind halt ein paar Erinnerungen wieder hochgekommen über verschiedene Situationen. Und es gab zum Beispiel diese eine Situation, die habe ich in einer anderen Podcast-Folge erzählt, wo ich dann mal besoffen im Taxi gesessen habe und der Taxifahrer dann aus Spaß irgendwie gemeint hätte, mein Geld würde ja nicht ausreichen und ich könnte ihm ja einen Oral befriedigen, also während er auf seinen Schritt zeigte. Ich habe gar nicht die Vorgeschichte dazu erzählt. Also ich war auf dem Abschlussball mit ihm, also mit Zwarweg. Es war sein Abschlussball, ich habe mich richtig zurecht gemacht. Ich wollte einfach hübsch sein für ihn. Das war gar nicht für ihn wichtig, aber ich hatte damals irgendwie gedacht, dass mein Wert nur dadurch gut sei, wenn ich perfekt bin. Was für eine Illusion. Und wir haben alle ein bisschen was getrunken und auf seinem Schoß saß die ganze Zeit irgend so ein Mädel. Also er hatte sehr viele weibliche Freundinnen, er hatte aber ein Problem damit, dass ich männliche Freunde hätte. Da wurde er immer eifersüchtig, aber bei ihm war das ja kein Problem, scheinbar. Naja, und dieses Mädel wollte auf jeden Fall nicht von seinem Schoß runter und ich habe ihm auch mehrfach mitgeteilt, dass mich das wirklich nervt. Ich möchte nicht, dass da eine andere Frau auf dem Schoß meines Freundes sitzt. Naja, es hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Oh, dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich meinen Vater angerufen habe und ihn um einen Ratschlag gebeten habe. Und sein Ratschlag war es, mach ihn eifersüchtig. Naja, gut, das habe ich dann auch hingekriegt. Er wurde eifersüchtig, hat dem Typen dann die Nase gebrochen und beide Jungs sind rausgeflogen aus dieser Abschlussball-Sache. Seine Freunde waren dann sauer auf mich, dass ich ihn eifersüchtig gemacht habe. Also die waren nicht sauer, dass er zu Gewalt gegriffen hat, sondern ich wurde beschuldigt, ich hätte das alles verursacht aufgrund meiner Art. Und wir waren alle betrunken und die sind dann ins Krankenhaus gefahren und er wollte mich nicht dabei haben und seine Freunde auch nicht. Und dann haben sie mich einfach im Wald besoffen nachts ausgesetzt. Und das ist eigentlich eine richtig beschissene Erinnerung. Und das Wahnsinnige daran ist, dass er dann echt lange sauer war. Und ich habe ihm nie erzählt, was da mit diesem Taxifahrer passiert ist, weil ich das auch irgendwie, ich wollte dem nicht die Bühne geben. Ich wollte nicht, dass er sich wieder an den Abend erinnert. Aber ich habe mich danach entschuldigt. Ich musste sozusagen kämpfen darum, dass er mir verzeiht. Also Entschuldigung, du hättest ihm doch nicht die Nase brechen müssen. Naja, es sind solche Geschichten hochgekommen. Oder zum Beispiel Geschichten wie, dass ich an Weihnachten ihn ein Pokerset gekauft habe, weil er gerne gepokert hat. Und ich wollte üben. Und während er bei der Arbeit war oder im Studium, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, habe ich das online geübt. Und dann hatte ein Kumpel von einer Freundin gesagt, er kann auch pokern und wir könnten ja zusammen online spielen und er wird es mir beibringen. Auf jeden Fall habe ich dann an Weihnachten ihm das Geschenk gegeben und es kam irgendwie raus, dass ein Mann oder ein Junge mir geholfen hat, Poker zu üben. Und dann hat er gesagt, ich hätte ihm Weihnachten zerstört. Weil was fällt mir eigentlich ein? Es zu üben mit einem anderen Mann. Er wollte es mir beibringen. Ja, und ich sei irgendwie, also es war immer etwas so, also Liebe für ihn war die komplette Verschmelzung. Es hatte sich angefühlt, als dürfte ich nicht mehr autonom sein. Und mit 20, ich kannte meine Identität nicht. Ich wusste überhaupt nicht, wer ich bin. Natürlich war das vielleicht vom Nachteil, in eine Großstadt alleine zu ziehen und dann so extrem wild zu werden und sich auszutoben und auszuleben. Aber er hat mich irgendwo eingeschränkt, weil er immer wieder hören wollte, dass er der wichtigste Mensch in meinem Leben ist. Und immer wieder musste ich mir anhören, dass das, was ich mache, ihm wehtut. Also die Schauspielerei tut ihm weh. Ich habe 2011 war das für Eurovision Song Contest für die polnische Band. Da gab es immer so Trailer, die davor gelaufen sind. Und dies wurde ja auch ganz europaweit ausgestrahlt. Da habe ich daran teilgenommen. Und in dieser kleinen Szene küsse ich einen anderen Mann. Noch nicht mal mit Zunge, weil aber wir haben uns einfach ein Bussi gegeben für die Szene und er meinte einfach, das hätte ihm das Herz gebrochen. Er hat immer wieder zwar gesagt, er würde mich unterstützen in der Schauspielerei, aber eigentlich würde er ja immer über seine Grenzen gehen, weil es hätte ihn ja verletzt. Oder ja, genau, das mit den Shootings, das war ja auch ein Problem. Dann, weiß ich nicht, er wollte heiraten, er wollte halt diese traditionelle Ehefrau mit Kindern und ich konnte ihm das einfach nicht geben, weil ich da noch nicht so weit war. Und ich stelle einfach fest, es war nicht alles meine Schuld. Ja, ich habe mich nicht gut verhalten. Das stimmt. Aber ich war ein schwerst traumatisiertes Mädchen, das versucht hatte, eine gesunde Liebe zu führen, von der sie überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie sie funktioniert. Und ich hatte einen Menschen an meiner Seite, der unglaublich viel Bestätigung gebraucht hatte, der unfassbar viel, der ein Sicherheitsnetz von mir gebraucht hatte. Ja, er wollte, dass ich ihn halte, dass ich ihm Sicherheit gebe. Wie soll ich ihm Sicherheit geben, wenn ich diese Sicherheit nicht in mir selber fühle? Das ist ja nicht möglich. Also egal, wie ich die Story drehen kann und auch wenn ich psychisch gesund wäre und wenn ich ein gutes Familienhaus gehabt hätte, hätte ich ja nicht seinen Charakter ändern können. Und ich hätte ja auch nicht meinen Charakter ändern können. Das wäre ja genauso da geblieben. Also egal, wie ich es drehe, ich glaube nicht, dass die Liebe alles bezwingen kann, denn das war ja seine Meinung. Die Liebe kann alles bezwingen. Nein, manchmal reicht Liebe alleine nicht aus, weil man auch noch die gleichen Werte teilen muss und man muss gucken, wie man im Leben irgendwie ja zusammenlebt. Auf jeden Fall habe ich dann diese Mail von ihm gefunden und da ist er ja schon, also ist so eine Trennungsmail gewesen. Und da hat er geschrieben, und das habe ich vergessen, dass er mich um die Hand bitten wollte an unserem Jahrestag, 2 Monate bevor ich Schluss gemacht habe, dass er sogar den Ring gekauft hatte. Sprich, ich hatte die Möglichkeit gehabt auf eine Familie. Ich hatte die Möglichkeit gehabt, jemanden zu gehören oder jemanden zu haben, wie auch immer. Aber ich glaube nicht, dass wir glücklich gewesen wären. Ich glaube, das Leben war nichts für mich zu dem Zeitpunkt. Das für mich war damals Therapie wichtig und nicht eine Beziehung. Er hätte mich niemals retten können. Ich hätte ihn dabei zerstört. Zumal bei unseren ganzen Streitereien hat er ja auch nie wirklich eine Grenze gesetzt. Er hat manchmal, und auch in den E-Mails habe ich das gefunden, hat er mich Monster genannt. Dass ich ein Monster ohne Gefühle sei. Und wenn du das von deinen Eltern in deiner Kindheit die ganze Zeit gehört hast und dann hörst du es von deinem Partner, dann glaubst du das und du schämst dich. Du schämst dich, dass vielleicht deine Eltern Recht gehabt hatten. Und dann entfernst du dich natürlich immer mehr. Und es gab Nachrichten wie, dass mir ein Mann unter ein Bild, also ein Schulkameraden hat mir unter ein Bild kommentiert, coole Frisur. Und dann schrieb er, ja schön, dass es Daniel gefällt, ist er dein neuer Lover? Okay, also jetzt komm mal runter. Das waren ja, also es war ganz schön viel und auch so an sich ist einfach eine Fernbeziehung auch schwierig für 2 junge Leute, aber er hat schon auch einiges an Gepäck gehabt und ich habe dieses Gepäck vergessen, weil ich habe mich nur auf meine Scham konzentriert, als wäre ich der Täter dieser ganzen Geschichte, aber es gibt keinen Täter. Wir waren einfach zu jung und wir beide hatten unser Gepäck und es hat nicht funktioniert. Und es ist Zeit, diese Geschichte endlich hinter mir zu lassen. Nichtsdestotrotz frage ich mich natürlich, was aus ihm geworden ist. Aber das mal so beiseite. Und ja, was nehmen wir dann jetzt aus dieser Geschichte mit? Ich kann für alle da draußen nur sagen, wir machen alle Fehler, aber das macht uns nicht zu dem Menschen, der wir heute sind. Und wir sollten mit mehr Mitgefühl uns entgegenkommen, weil wir haben, oder ich habe auch immer sehr viel Mitgefühl und Verständnis für alle anderen, aber ich bringe dieses Selbstverständnis nicht für mich auf. Und ich habe noch einen kleinen Text geschrieben für mein jüngeres Ich. Und vielleicht passt das auch auf manche Menschen von uns, die sich für einen Teil ihrer selbst schämen oder für ihre Vergangenheit. Ich weiß, dass du glaubst, du müsstest irgendwann vor Gericht erscheinen. Nicht vor einem echten Gericht, vor dem Gericht deiner eigenen Erinnerung. Dort wirst du jede Nachricht vorlesen, jeden Fehler, jedes verletzende Wort, jede Situation, in der du jemanden weggestoßen hast, der dich geliebt hat. Und du wirst dich selbst zur Angeklagten machen. Ich wünschte, ich könnte mich in den Zuschauerraum setzen und irgendwann einfach aufstehen und sagen, ja, sie hat Menschen verletzt. Ja, sie hat Dinge gesagt, die wehgetan haben. Ja, sie war manchmal ungerecht. Aber haben sie sich eigentlich die Mühe gemacht, zu fragen, warum dieses Mädchen so verzweifelt versucht hat, nichts mehr zu fühlen? Du wirst Menschen verletzen. Du wirst Dinge sagen, die dir Jahre später die Tränen in die Augen treiben. Du wirst dich schämen und du wirst Verantwortung dafür übernehmen müssen. Aber bitte trag nicht auch noch die Verantwortung für alles, was dir genommen wurde. Nicht für jede Demütigung, nicht für jede Grenzüberschreitung, nicht für jede Nacht, in der du alleine warst. Und auch nicht für jede Stimme, die dir eingeredet hast, du wärst nicht liebenswert. Ich wünschte, du würdest ein kleines bisschen freundlicher mit dir sprechen. Du glaubst immer, Mitgefühl müsse man sich verdienen. Dass man erst ein guter Mensch sein muss, um es zu bekommen. Deshalb bist du mit allen anderen so viel gnädiger als mit dir selbst. Aber ich möchte dir etwas verraten. In 16 Jahren wirst du immer noch da sitzen und dich fragen, ob er oder sie dich hätten mehr lieben können. Ob du sie oder ihn mehr hättest lieben können. Ob du alles kaputt gemacht hast. Und weißt du, worüber du fast nie nachdenken wirst? Darüber, wer eigentlich für dich da war. Wer dich gefragt hat, wie es dir wirklich geht. Wer gesehen hat, wie viel Angst du hattest. Du wirst dein ganzes Leben lang Anwältin für andere sein. Bitte werde irgendwann auch deine eigene. Bitte glaub nicht den Stimmen, die dir sagen, dass jeder andere Liebe verdient, nur du nicht. Und bitte hör auf, zu glauben, dass dein Wert davon abhängt, ob jemand bei dir bleibt. Es wird Menschen geben, die gehen. Und Menschen, die bleiben. Menschen, die dich missverstehen. Und Menschen, die dich aufrichtig lieben. Aber keiner von ihnen entscheidet darüber, ob du ein Mensch bist, der Liebe verdient. Das hast du schon immer getan. Auch damals, auch in deinen schlechtesten Momenten. Und eines Tages wirst du auf all die Versionen von dir zurückblicken. Auf die peinlichen, auf die laute, die verzweifelte, die wütende, die kalte, die überforderte. Und irgendwann wirst du aufhören zu fragen, wie konnte sie nur so sein? Und stattdessen fragen, wie hat sie das alles überhaupt ausgehalten? Ich hoffe, dass du dann endlich das tust, was du für alle anderen Menschen so selbstverständlich tust. Ihnen ihre Menschlichkeit zugestehen. Du hast sie nämlich auch. Und ich verspreche dir etwas. Du wirst sie eines Tages selbst sehen. Nicht perfekt, nicht makellos, aber unendlich menschlich. Und das wird reichen. Damit ende ich jetzt diese fantastische Folge. Und beim nächsten Mal gibt's auch eine Folge über eine Erinnerung. Denn ich habe mir gedacht, es ist mal ein bisschen Zeit, auch mal ein bisschen so leichtere, lockere Themen anzusprechen. Und ich habe ja auch wirklich viel erlebt. Natürlich auch vieles Schlechtes, aber ich habe auch absurde, coole Geschichten erlebt. Ich hatte zum Beispiel einmal so ein Ding am Laufen mit einem Rockstar würde ich jetzt nicht nennen. Also es war ein kanadischer Rockmusiker, der in Kanada zumindest eine sehr hohe, sehr große Bekanntheit hatte. In Europa eher weniger, nicht unbedingt, ja, in Europa weniger. Also es ist jetzt nicht so wie, keine Ahnung, Jason Derulo, wo jeder weiß, au, okay, macht Sinn. Aber schon in Kanada sehr bekannt und genau, da hatte ich so ein Ding am Laufen mehrere Jahre. Darüber werde ich dann einfach nächste Folge erzählen. Yikes. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis bald.